Ja, hallo Herr Breimann, wie geht es Ihnen?
Wunderbar. Ich bin ja, jetzt kann ich es ja sagen, weil morgen geht es zurück. Ich bin in Südafrika.
Ja.
Das ist ein Traum. Also ich kann es jedem nur empfehlen. Nicht ganz so schön wie Italien, aber sonst schöner als alles.
Okay, aber nicht, dass wir sie dahin verlieren, ne?
Nein, nein, ich habe. Ja, wir denken ja alle darüber nach, wo gehen wir eigentlich hin, wenn hier die AfD mal an die Macht kommt, also in Deutschland,
Ja.
Südafrika, boah, könnte mir gefallen. Also wirklich ein Traum, kann man nicht anders sagen. Region, Stadt, alles, alles traumhaft, alles gut.
Ja, aber Sie haben jetzt.
Einzige, was einem wirklich so als Gutmensch wie mir so ein bisschen schwer fällt, ist zu sehen, also in den Dienstleistungsberufen sehen Sie nur Schwarze.
Ja.
Nur. Ja? Und dann fragt man sie,
So
oder
Arbeits
wenn Sie
günstige
so Townships sehen, das ist auch nicht so toll. Aber das Land an sich traumhaft. Kann man nicht
Arbeitsplätze.
anders sagen. Ich kann es nur jedem empfehlen.
Ich
Ich
war noch
könnte
nie
ja.
da. Ich war noch nie da. Ich habe aber immer schon ganz tolle Sachen gehört. Aber für mich war das immer so ein bisschen, dass ich mir gedacht habe, ich will nicht in so reichen Ghettos Urlaub machen, ne? Also so.
Ja, das ist aber gar nicht so. Also, Sie haben, also Kapstadt ist sehr durchmischt und Sie gehen sicherlich nicht in die Bereiche, wo es Armut gibt, weil das ist gefährlich.
Ja.
Aber man hat jetzt nicht das Gefühl, in einem reichen Ghetto zu sein. Man merkt nur, wenn man so ein bisschen sensibel ist, wie privilegiert wir sind in Deutschland.
Ja.
Wir haben eine Mittelschicht, also ich habe mich hier viel mit Uber-Fahrern unterhalten. Hier macht man alles mit Uber. Und die erzählen das auch. Das große Problem ist die fehlende Mittelschicht. Sie haben viele ganz reiche, aber auch viele ganz arme Leute.
Ja.
Und dieses Problem haben wir in dem Ausmaß in Deutschland nicht. Aber heute warten wir ja auf die Wahlen in Baden-Württemberg.
Was ist Ihr Gefühl?
Ja, ich kenne die Exit Polls. Ich weiß, wie es ausgeht. Ich sag da auch nichts zu, aber ich habe kein Gefühl mehr, ich habe Wissen.
Ach.
Ja, das wird sich immer, das ist immer so, es gibt so Nachwahlbefragungen. Auf dieser Basis werden auch die Prognosen erstellt, die um 18 Uhr dann im Fernsehen veröffentlicht werden. Und ich kenne jetzt die von Emnet, ich kenne die von der Forschungsgruppe Wahlen. Und also das Einzige, was ich Ihnen sagen kann, ist, ich glaube, wir kriegen gute Laune.
Wir beide.
Ja, wir haben immer gute Laune. Ich bin ein humoriger Mensch.
Ja.
Aber ich glaube, es wird gute Stimmung geben die nächste Woche.
Na gut, okay. Ich habe jetzt mal eine Frage an Sie, Herr Breimann. Und zwar wirklich unter uns Betschwestern, ne? Ich glaube ja, also ich meine, von den Rahmenbedingungen jetzt. Wie auch immer es ausgeht, hätte ja die CDU in Baden-Württemberg beste Chancen gehabt, ne? Also dass sie da das Ruder rumreißt aufgrund der Arbeitgeberstruktur, so viele Zulieferer, die alle Angst um ihre Jobs haben, Bosch entlässt Leute und so weiter. Und natürlich sind schuld die Grünen. Und man stellt tatsächlich diesen Manuel Hagel auf, der bis jetzt ja nichts wirklich, also zu dem man eigentlich keine Meinung haben kann, weil er ja noch nicht wirklich was gemacht hat, so wirklich öffentlich außerhalb der Partei. Und dann stellt man aber dort einen Menschen aus meiner Sicht auf, der offensichtlich ja seine Emotionen auch nicht unter Kontrolle hat, ähnlich ja auch wie Friedrich Merz und der jetzt vielleicht auch nicht das hellste Licht auf der Torte ist, jedenfalls kommt es mir so vor. Kann das denn immer sein, dass das wirklich, also ich erinnere mich nur daran, Markus Lanz hat kürzlich mal gesagt, als eine Journalistin gesagt hat, es müsste eben so eine Frauenquote oder eine Parität geben, sagte er so, ja, also er geht ja davon aus, dass eigentlich immer die Leute irgendwie an die Positionen kommen, die am besten geeignet sind. Also wissen wir beide,
Ah, der
ist nicht.
Markus.
Ist ja nicht, ja. Und da hätte ich ihm jetzt als Journalistin irgendwie zurückgefragt, ob er wirklich der Meinung ist, dass Dobrindt, Scheuer und so weiter die besten waren für diese Position. Aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich, kann das sein, dass die CDU Baden-Württemberg tatsächlich nur einen Manuel Hagel als Spitzenkandidat hatte? Wie kann das sein, dass
Ah, also sagen wir mal so, mir hat, ich muss da ehrlich sein, mir hat der Mann vor der Landtagswahl überhaupt nichts gesagt. Ich kannte den nicht, ich konnte mit dem gar nichts
das
anfangen.
meine ich, ein völlig
Ich habe
unbeschriebenes Blatt.
ein völlig unbeschriebenes Blatt. Nun ist es ja so, das ist ähnlich wie in Sportarten oder so. Irgendwann wird man da reingeworfen und es wird was aus einem. Oder eben auch nicht. Das müssen wir auch sehen. Und was mir zu denken gibt, ist, und das ist eine generelle Frage, die ich mir stelle, nach unserem politischen Personal. Wir sind schlecht. Und damit meine ich nicht nur die CDU, damit meine ich alle demokratischen Parteien. Wir haben ein massives Problem, nicht nur generell Nachwuchs zu finden, sondern auch Spitzenkräfte zu besetzen.
Ja.
Und wenn Sie Glück haben, dann geht das mal gut. Ja, also ein Hendrik Wüst, das geht dann mal gut.
Ja.
Ja, oder ein Daniel Günther, um jetzt mal die zwei zu nehmen, hinter denen, also die so mein CDU-Flügel sind.
Ja, und hinter dem wir Progressiven ja auch durchaus stehen könnten, ne? Also, es ist ja jetzt nicht so, dass wir nicht sagen würden, Mensch, wenn Herr Merz jetzt keine Lust mehr hat und Herr Günther sich beispielsweise jetzt freiwillig den Käse antun wollen würde, dann würden wir Grünen oder auch wahrscheinlich die SPD und die Linke wahrscheinlich sogar auch sagen, jawohl, da kommt jemand, mit dem können wir reden.
Also ich glaube, jetzt müssen wir mal Folgendes sehen und das finde ich bei Baden-Württemberg hochspannend. Die Grünen haben ja gerade nicht so wirklich eine Erfolgsserie. Ja, ich sage es mal freundlich. Die Gründe sind mir ganz egal, es ist jedenfalls
Ja.
so. Und dann erlebe ich, dass in unserem alten Stammland, ja, also Baden-Württemberg war das Stammland der CDU, das war immer sicher, auf einmal eine grüne Partei an die 30% bekommt.
Ja.
Und dann muss ich mich als CDU fragen, woran liegt das eigentlich? Und dann muss ich mir mal ehrlich die Frage stellen, wo machen wir die Fehler? Und ich glaube, dass wir, aber das ist nur meine Meinung, dass wir in Berlin leider oft die falschen Schlüsse ziehen und also unsere Parteispitze die falschen Schlüsse zieht. Und ich sage das mal ganz platt, weil ich das immer sage. Also ganz ehrlich, ja, ich finde das, was ich als CDU nach außen erlebe, wenn ich jetzt wirklich nur Bürger wäre, wenn ich jetzt nicht Insider wäre. Ja, das, was ich als CDU wahrnehme, ist empathielos und unsympathisch. Und ich glaube, das ist unser großes Problem, wobei ich nicht weiß, ob sich das so einfach ändern lässt, weil wir haben zu wenig Auswahl.
Ja,
Und
aber
wenn ich
ich.
jetzt ohne, ich will gar nicht schlecht über Leute reden, aber wenn ich mir jetzt mal angucke, bleiben wir mal bei den Grünen. Wenn ich mir die jetzige Bundesspitze der Grünen angucke, dann finde ich die auch ziemlich blass. Das sind jetzt auch für mich keine Winner. Ja, bei Habeck, ja, jetzt bitte jubeln alle, oh, wir hätten Habeck haben können. Bei Habeck habe ich das ein bisschen anders gesehen, weil der wirklich Format hatte. Banatschak, Frau Brandner, ja. Das sind
Ja,
auch alles keine Burner.
ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, und da finde ich zum Beispiel Ricarda Lang eben da so ein gutes Beispiel dafür, dass ich das Gefühl habe, die Leute werden, wenn sie an die Spitze kommen, totgecoacht. Oder der Omid Nuripur. Wenn ich den heute sehe, wenn der über den Iran spricht, wenn der seine Themen spricht, dann hat er, finde ich, aus meiner Sicht eine wahnsinnig hohe Glaubwürdigkeit. Ich finde, er füllt auch sein Amt sehr gut aus als Vizepräsident des Deutschen Bundestags. Und er macht es gut. Als Parteiführung habe ich ihn als eher blass empfunden und Ricarda Lang als ja immer so in einem Kampfmodus, so gar nicht über sich selbst lachen können, gar nicht witzig, gar nicht intelligent und charmant, wie sie ja tatsächlich ist, sondern eigentlich immer so mehr auch so sehr, sehr kämpferisch. Und da auch in so eine Ecke reingedrängt, wobei ich auch sage, wenn man in so einer Führungsposition ist, dann darf man sich in diese Ecke vielleicht auch nicht reindrängen. Und nachdem aber auch eben sie jetzt nicht mehr die Parteivorsitzende war, kommt sie wieder als coole Socke rüber, die sie tatsächlich ist. Ich habe immer so das Gefühl, da passiert irgendwas an der Parteispitze, dass die Leute sich nicht mehr trauen, sie selbst zu sein und irgendeinem Klischee zu entsprechen.
Aber ich glaube, das, was Sie ansprechen, ich sehe das auch so, im Übrigen nicht nur bei den Grünen. Ich glaube, das Grundproblem, was.
Armin Laschet, finde ich, war auch so ein
Ja,
Beispiel. Nachdem der die
ja.
Wahl verloren hatte, war der cool. Also das sage ich.
Ja, der, sagen wir mal so, aber auf ihn trifft jetzt etwas zu, was ich gerade sagen wollte. Wir haben zu wenig Leute, von denen man das Gefühl hat, dass sie wirklich das sagen, was sie selber
Ja.
denken. Ja, wir kriegen immer was Weichgespültes. Ja, das ist 100 Mal durch alle möglichen Gremien. Oh, ich kann ja jetzt nicht sagen, was ich
Ja.
wirklich denke. Oh.
Ja.
Ja, und das empfinden die Bürger inzwischen auch als völlig rundgelutschtes, langweiliges Zeug. Ja, und ich glaube, was wirklich fehlt in der Politik, und wonach die Leute sich sehnen, sind die echten Typen, also Typinnen, Typen, ich meine das jetzt nicht geschlechtsbezogen, die
Wir sind
einfach
fühlen uns
wirklich
alle
zu
mit
ihrer,
gemeint.
ja, sollen sie bitte auch, die einfach für das stehen, was sie denken.
Ja.
Und dann kann man das ja auch, dann kann man das ja auch aussuchen. Und ich finde, wir haben genau das Problem, dass wir davon. Ja, sie werden ja schon so sozialisiert in den Parteien. Um Gottes Willen nicht zu viel sagen, immer auf Linie sein, ja nicht irgendwo gegen irgendwas sein. Anstatt zu
Ja.
sagen, so, das ist meine Denke, die bewegt sich im Rahmen des Parteiprogramms und ja.
Aber das
Ich
ist
weiß
ja.
gar nicht, ob Merz sagt, was er wirklich denkt. Bei Friedrich Merz habe ich immer das Gefühl, ja, der Friedrich Merz erlebt immer noch seinen alten Angela Merkel das Thema aus. Und ich bin bei Friedrich Merz sehr zwiegespalten. Ich finde ihn, und das sage ich hier inzwischen jede Woche, ausgesprochen gut in der Außenpolitik. Der zeigt vor allen Dingen, wie schwach in dem Bereich Scholz war. Aber ich finde ihn innenpolitisch nicht gut, weil das alles so Jahrtausendwende ist.
Haben Sie ihn wirklich für gut empfunden bei Trump?
Ach, wissen Sie, ich sehe, ich bin bei diese Treffen, was erwarten Sie denn davon? Ich glaube, dass Sie in dem Moment, wenn Sie da als Ersteuropäer sitzen und realistisch sind, ja, und sehen, wo unsere Stärken und Schwächen liegen, dann können Sie nicht viel anders auftreten. Was ich bei Merz sehr wichtig finde, außenpolitisch, und dazu war Scholz nicht in der Lage, ist, dass er zumindest versucht, Europa und die europäische Einigung voranzubringen. Und wenn das nicht mit der großen EU klappt, auch zu Formaten zu greifen, wie E3 oder E5. Ich habe jetzt gerade letzte Tage, gestern oder vorgestern, auf der Seite von La Repubblica gesehen, also dass Frau Meloni sich jetzt lobt, dass sie mit den dreien, also mit Macron, mit Merz und mit Starmer, da zusammen an einem Tisch sitzt. Ich glaube, das ist alles nicht unklug, außenpolitisch. Trump, ja, was wollen Sie denn? Ja, da fahren Sie dahin, da können Sie nur froh sein, wenn er da nicht irgendein Theater in seinem goldenen Barockschloss veranstaltet. Diese Figur ist so unsäglich, da fällt mir auch nichts zu ein.
Ja,
Nein,
naja.
Merz ist kein totaler Ausfall, weil er eben außenpolitisch gut ist.
Ja.
Innenpolitisch können wir darüber streiten. Und ich glaube auch, dass ein großes Thema der CDU ist, dass wir, nehmen Sie mal dieses Gebäudeenergiegesetz. Jetzt feiern wir uns, oder man feiert sich, für die Freiheit und Privatheit des Heizungskellers. In Wahrheit ist das alles Bullshit.
Ja.
Ja? Ich glaube auch, dass das die Bevölkerung gar nicht mehr interessiert. Ich glaube, dass die ganz andere Fragen interessieren.
Ja, vor allem
Ja?
aktuell muss man ja mal ganz ehrlich sagen, also aktuell, das ist natürlich etwas, man muss mal ganz ehrlich sagen, auch Baden-Württemberg, wenn man jetzt sieht, also ein Herr Kretschmer wäre nicht Ministerpräsident damals geworden, gehe ich davon aus, wenn es nicht Fukushima gegeben hätte.
Ja, nun gab es in Baden-Württemberg ja noch eine Besonderheit. Jeder, der schon mal in Stuttgart ist und dann mit
Ja.
dem Zug fährt, ja, mir ist das schon ein paar Mal passiert, der kriegt ja die Krise und denkt
Ja.
immer wieder über dieses irre, dieses wirklich irre Projekt
Ja.
Stuttgart 21
21.
nach. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie Herr Mapubus sich damals auf einem Bundesparteitag kurz vor der Landtagswahl feiern ließ. Die sind dann ja immer da. Ne? Der letzte Bundesparteitag war ja auch in Stuttgart.
Ja.
Damals, der war in Karlsruhe und ließ sich da feiern und alles toll und super. Und der Strong Man, ja, was ist daraus geworden?
Ja.
Ja, das war das zweite große Thema. Fukushima war eins. Und
Ja.
ich sage Ihnen auch, ich befürchte, dass die nächste Umweltkatastrophe, und die wird kommen, dass die Grünen wieder pushen wird. Und ich
Ja.
befürchte das deshalb, weil ich keinen Bock auf Umweltkatastrophen habe.
Mich nervt es total, dass ich mir die ganze Zeit denke, muss immer erst eine Katastrophe passieren, bis die Leute
Ja, jetzt
tatsächlich
schreiben
es
die alle, die
merken.
CDU hat Stuttgart 21 beschlossen. Sage ich doch gerade. Habe ich doch gerade gesagt. Das
Aber,
ist der große Fehler gewesen, natürlich. Ja, und
aber
ich
eben
bin
und
zigmal herumgelaufen und habe mich geärgert und habe gedacht,
ja.
was für ein
Ja.
Bullshit-Projekt.
Und aber jetzt eben da und da jetzt noch mal drauf zurückzukommen, also jetzt zum Beispiel, Sie wissen auch, der Cem ist ja nicht in der Partei der Grünen unumstritten, aber ich finde trotzdem, bei ihm war es einfach so, wenn man jetzt irgendwie auch die Zahlen gesehen hat, von der Art und Weise, dass man sagt, wem traut man das Amt mehr zu, war er natürlich immer vorne. Zum einen, weil er natürlich auch Erfahrung hatte und zum anderen, weil man so ein bisschen wusste, wen man da wählt, ne? Und das ist ja das bei Manuel Hagel, das fand ich eben so krass, da kommt so ein junger Typ, ein weißes Blatt. Der kommt und natürlich, und man muss ganz ehrlich sagen, gäbe es solche Videos von Cem Özdemir, hätte das die CDU genauso ausgegraben, ne? Und er hat sich ja sogar noch vor Manuel Hagel gestellt. Er hat ja sogar noch gesagt, er würde das heute nicht mehr so sagen. Ja, also er hätte ja auch auf ihn draufschlagen können. Also ich finde, er war da ganz, er persönlich war da gut. Die anderen Grünen haben natürlich gesagt, nö. Aber
Also
ich
ich
finde,
sag
er war
mal.
da ganz gut. Aber eben, was mich einfach so wundert, dass man eben da so, also ich meine, es reicht doch nun mal nicht, jemanden als Ministerpräsidenten aufzustellen, nur weil der eben Schwäbisch spricht und ganz gut im Slimfit-Anzug ausschaut. Das kann doch nicht sein, dass man sagt, das ist jetzt das Kriterium, deswegen stellen wir diesen Manuel Hagel da auf. Also es
Sie
war für mich
müssen
so völlig.
ja Folgendes sehen. Ja, also ich bin zum Beispiel Nordrhein-Westfälischer Landesverband. Ich könnte Ihnen jetzt ganz viel über den Nordrhein-Westfälischen Landesverband erzählen. Ich kann natürlich über den Baden-Württembergischen gar nicht viel erzählen. Ja,
Ja, aber die.
Ach, nee, ich will was anderes sagen. Wir kriegen dann so, das läuft jetzt, Landtagswahlen gewesen, dann wird eine Regierung gebildet und dann läuft das so. Ja, und 5 Jahre später ist dann die nächste Landtagswahl und dann guckt man mal, wer dann so antritt. Ja, das heißt, sie denken da gar nicht so sehr drüber nach. Manuel Hagel ist jemand gewesen, den kannte ich bis vor 3 Monaten. Also nicht bewusst. Ja, man hatte den Namen mal gehört, aber das war völlig, ja. Und sie erleben, und das ist ja das, weshalb ich die Jüngeren immer auffordere, geht in die Politik, weil diese Personalentwicklung macht die Demokratie kaputt. Weil die Leute sich im Grauen abwenden, die Doofen dann wählen. Ja. Und ich habe heute, ich war, ich meine nicht, dass ich da jetzt nicht zugetraut hätte, aber ich war schockiert. Frau Wagenknecht sagt also, man müsse auch mit der AfD regieren. Jetzt schreiben mir, habe ich auch spontan ein Video zugemacht.
Habe ich
Ich habe
gesehen.
2 Videos gemacht. Ich habe auch noch eins zum Wahlergebnis
Sie
gemacht,
sind doch
auf der
eigentlich im
Basis.
Urlaub, Herr
Ja, aber auf
Heimann.
der Basis der Exit-Polls habe ich da eins zugemacht. Ich hoffe, liegen jetzt nicht so falsch, dass dieses Video nachher Müll ist. Aber dann lese ich das, dann mache ich da ein Video zu und dann schreiben mir Leute, ja, wäre doch völlig egal, Frau Wagenknecht wäre bedeutungslos wie die FDP. Und dann sage ich, ja, auf Bundesebene schon. Aber was ist denn mit den Bundesländern im Osten, wo die AfD nur einen Partner bräuchte? Und dann kommt auf einmal diese Schnepfe ins Spiel. Und deshalb halte ich das als politisch denkender Mensch für eine Katastrophe. Ja? Und sehe, andere sagen, ja, die unwichtig wie die FDP. Und merke in dem Moment, je tiefer man in diesen Prozessen drin ist und je tiefer man darüber nachdenkt, denkt man natürlich auch ein bisschen anders darüber nach. Und ich glaube, was uns wirklich not tut, ist, die Leute müssen verdammt nochmal sich engagieren für unser Land. Dann haben sie auch nicht mehr das Problem mit irgendwelchen Kandidaten, wo sie sagen, ja, also das geht ja jetzt wirklich nicht.
Ich habe auch das Gefühl, dass halt gerade in der Politik einfach zu viele Leute sind, die dort an Posten kleben. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn ich dann mir anschaue, und das ist ja schon so, wenn ich mal im Bundestag oder im Landtag bin, dann verdiene ich ja schon, Sie sagen eigentlich zu wenig, aber wenn man mal anschaut, aus welchen Jobs die Leute rauskommen, verdienen sie wahrscheinlich in ihren Ursprungsjobs weniger als jetzt in der Politik. Oder sie können auch nicht wirklich zurück. So, wenn ich, weiß ich nicht, Ärztin bin und da dann x Jahre draußen bin, dann wird es mir irgendwie echt schwer fallen, wahrscheinlich wieder da reinzukommen in den Job. Also ich habe so das Gefühl, dass oder auch diese Berufspolitiker, die wir da haben, dass die einfach so darauf hinarbeiten, in so einen Job zu bekommen, wo sie die Kohle verdienen. Und eben genau wissen, sie haben eigentlich erstmal keinen Plan B. Sie können nicht in irgendwas, in eine andere Karriere wieder nahtlos zurückgehen. Und deswegen glaube ich, sind die alle so drauf, dass sie irgendwie sagen, boah, ich sag nicht, was ich wirklich denke, sondern ich sage irgendwie, was ich glaube, was die Leute hören wollen. Und da sind die Leute so satt davon.
Ja, natürlich sind die satt davon. Ich mache ja nun keinen Hehl daraus, wenn mir irgendwas an meiner Partei stinkt. Und ich sage das auch. Und dafür habe ich sicherlich auch im Laufe meiner politischen Zeit ziemlich viel Gegenwind erfahren. Das ist so. Aber mir war es egal, weil ich brauchte die Politik nicht. Also, bevor ich jetzt irgendwo hingehe und sage, nee, finde ich jetzt auch. Ihr seid alle coole Zocker und ich sehe das jetzt genauso wie ihr. Habe ich halt gesagt, was ich dachte. Und dann machen Sie eine Erfahrung. Wenn Sie so sind, dann werden Sie innerhalb der Parteien nicht geliebt, außerhalb sehr wohl. Ja? Sie machen ganz spannende Erfahrungen. Ja? Zu mir kommt ein Journalist. sprach mit denen, die ich kenne. Und dann sagte er irgendwann: Hören Sie mal, Herr Breimann, da mit Ihrer Nummer da CDU-Opa und so, hat eigentlich, haben Sie Kontakt zur Partei? Also jetzt über das hinaus, was ich auf Kreisverbandsebene mache, also auf Stadt- und Bezirksebene. Die müssen auch total dankbar sein. Die müssen auch gucken, dass sie irgendwie. Ich so, nö. Das interessiert die Partei nicht. Ja? Gleichzeitig kriege ich Anfragen von Kreisverbänden, ob man mal eine Veranstaltung machen könnte, weil ich wäre ein Typ, der viele dazu bewegt, innerhalb der Partei zu bleiben.
Ja.
Und trotzdem denken die Parteien da überhaupt nicht drüber nach. Ich
Also.
sitze auf Klausurtagungen und dann labern da 20 Leute drüber, oh, wir müssen mal präsenter werden in den sozialen Netzwerken. Und ich sitze dabei und mich fragt kein Mensch. Ich frage
Ja.
mich nicht, wie das geht. Kennen Sie, ne? Ja. Aber es geht nicht um mich. Es geht nicht um mich. Es geht genau um dieses Phänomen. Es
Der
geht genau um
Prophet
das.
zählt im eigenen Land immer nichts.
Ja, das ist aber in Parteien schlecht. Ja, das ist verdammt schlecht, wenn ich nicht mehr in der Lage bin zu akzeptieren, dass Leute in gewissen Bereichen einfach die Kompetenz haben und es nicht darauf ankommt, ob ich die leiden kann. Darauf kommt es
Ja.
nicht an. Und wenn
Ja,
ich.
aber ich glaube, das liegt einfach daran. Also jetzt bei mir ist es ja so, ich bin ja so ein Quereinsteiger sozusagen. Ich habe ja jahrelang was ganz
Ja,
anderes immer
ganz
gemacht
schlecht.
und war ja auch nie in dieser, und eben war ja auch nicht in der grünen Jugend und so weiter. Und
Da zeichnet sie eher aus. Also nicht in der grünen Jugend gewesen zu sein, zeichnet sie eher aus.
naja, zeichnet sie aus, dass sie bei der Jungen Union.
Ich war bei der Jungen Union, also bitte, ja. Also
Ja, also
ich
ich
war sogar mal
habe
Kreisvorsitzender der Schülerunion. Ich möchte das voller Stolz
man,
betonen.
ich habe gehört, dass man gerade von Leuten, die schon in der Jungen Union waren, sehr groß Abstand halten soll in der Politik, weil die wüssten genau, wie man intrigiert.
Das stimmt, das lernen Sie auch. Also ich glaube am Anfang, erzähl mal eine Sache, die ich sehr komisch fand. Es gab damals in Nordrhein-Westfalen noch zwei Landesverbände. Ja, es gab den Landesverband Rheinland und den Landesverband Westfalen-Lippe. Die sind erst unter Biedenkopf, dann haben die sich vereint zum Landesverband NRW. Und ich war im Landesvorstand der Schülerunion Rheinland. Und dann ging es um irgendetwas, ich glaube, Strauß sollte Kanzlerkandidat werden, irgendwie sowas. Und dann haben einige Renegaten, wir waren damals noch Junge Union, so, das war eher der linke Flügel der CDU. Und dann haben wir damals gesagt: Oh, jetzt machen wir einen Antrag. Die Schülerunion Rheinland fordert Ultimat, ist natürlich albern, Bullshit, interessiert keinen. Unser damaliger Landesvorsitzender war Ronald Pofalla. Der hat
Ja.
sich, ja, der hat sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, dass so ein Beschluss kommt. Und zwar genau aus dem Grund, weil er wusste, wenn jetzt sein Landesverband, auch wenn die Schülerunion völlig unbedeutend war, so eine Forderung aufstellt, dann wird ihm das bei der Karriere schaden. Und das ist ein Mechanismus, den haben sie damals gelernt. Sie haben gelernt, wie Politik geht, klar.
Ja.
Also ich
Ja.
sage mal, sie haben nichts verpasst, dass sie nicht bei der Grünen Jugend waren. Sind wir doch froh, dass sie Quereinsteigerin sind.
Ja, das
Und
ist
das
aber auch ehrlich
muss
gesagt,
leichter
war das ja auch der, muss man mal ganz ehrlich sagen, war das der Habeck ja auch, ne? Der Habeck ist ein Quereinsteiger, der eben vor allem durch Charisma dort aufgetreten ist und eben aber vielleicht auch deswegen auch nicht unumstritten in der Partei war. Also es ist jetzt nicht so, dass der Habeck bei den Grünen unisono alle gesagt haben, er ist der Messias, ne? Das ist eher draußen in der Bevölkerung so und bei der Basis ist es so, aber in der Partei war der gar nicht so, dass alle sich gedacht haben, Mensch, der Habeck.
Aber nehmen wir doch mal, wenn wir über Parteien und die Schwächen der Parteien reden, reden wir doch mal über die Grünen. Und ich tue das ohne jede Häme, ohne jede Ich bin auch nie jemand, der bei diesem Bashing mitgemacht hat. Ich habe das immer für
Ja.
falsch gehalten, weil ich immer von schwarz-grünen Landesregierungen, ja, geträumt nicht, das ist keine politische Kategorie, aber ich halte das eigentlich für viel, viel fantasievoller als schwarz-rot. Schwarz-rot ist sowas von langweilig.
Ich wäre halt
So.
eher für
Ja,
Grün-Schwarz als
weiß ich.
Schwarz-Grün.
Ja, weiß
Aber
ich.
ich
Kann ich mir
muss
denken.
es
Aber
mal kurz sagen, ne?
die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Vielleicht klappt das ja heute in Baden-Württemberg, aber ansonsten ist sie sehr gering. Ich wollte aber was anderes sagen. Wenn ich jetzt die Grünen beobachte, dann sehe ich auch viele mit mir alt gewordene, also jetzt bei uns auf städtischer Ebene oder so, alt gewordene Kollegen. Also die grüne Fraktion, die grüne Partei wirkt sehr alt, ähnlich wie wir. Da ist nichts mehr mit Jugend und da kommen jetzt. Und dann gibt es genau die zwei, drei Leute von der grünen Jugend, ja, die ganz rührig sind und, aber eigentlich in der Partei auch noch keine Rolle spielen. Und dann frage ich mich immer, warum ist es den Grünen nicht gelungen, in der Zeit, wo sie sehr populär waren, ja? Ja, gucken wir mal, ob es klappt. Ah. Aber als sie sehr populär waren,
Ich habe so ein
ich
bisschen
finde.
Angst, weil sie so gute Laune haben. Also so gute Laune. Ich befürchte
Also, ich
aber.
sage Ihnen, ich verrate Ihnen jetzt eins: Sie brauchen überhaupt keine Angst zu haben. Ja? So, aber mehr sage ich nicht. Ich habe, jetzt weiß ich natürlich nicht, heute sind ja auch Kommunalwahlen in Bayern, ne?
Ja. Also wir sind auch. Ich bin auch sehr gespannt. Und wir haben ja das große Thema jetzt in München mit unserem. Dieter Reiter, der ja SPD wie ne, ist und der sich ja gerade, also wo man sich denkt, alter Falter, wie kann man sich denn so ins Ausschießen? Ich glaube nur tatsächlich, dass der Wähler in der Summe das gar nicht so mitbekommt, was da alles irgendwie läuft. Also eher mit dem FC Bayern und dass er es eben nicht vom Stadtrat genehmigen hat lassen und dann im Prinzip den Stadtrat praktisch ins Gesicht gelogen hat, dass er eben sagt, dass ich in den Aufsichtsrat komme, davon weiß ich gar nicht. Und er schon in der Sitzung dabei war als Aufsichtsrat und schon im Handelsregister eingetragen war. Also das sind so Sachen, der denkt, also ich denke mir so, lieber Dieter Reiter, warum bist du so bescheuert? Warum sagst du es nicht einfach? Es wird ja niemand was dagegen wahrscheinlich sagen. Und wenn du jetzt eben aufsteigst, weil du jetzt der Verwaltungsbeiratsvorsitzende bist und dann in den Aufsichtsrat kommst, dann erzähl es doch. Das kann dir ja sogar am Ende sogar noch Wählerstimmen bringen, ja? Aber dass man da so eine Gemauschelei macht und so hintenrum und so tut, also wo ich mir denke, sag mal, hackt's bei dir?
Ja,
Und er
also
macht ja auch
das
keinen Wahlkampf. Er macht ja keinen Wahlkampf. Deswegen ist ja der Ude zum Dominik Krause gegangen und hat mit dem Wahlkampf gemacht.
ja, hier schreibt gerade auch einer, er würde gar nicht verstehen, Bayern wäre doch so schwach, sondern sei doch alles CSU, warum München? Ja, das ist das Faszinierende in Bayern. In Bayern sind zumindest Nürnberg und München traditionell rot. Und man fragt sich dann immer, warum? Weil ist doch eigentlich schwarz. Und dann sage ich wieder das Gleiche. Die CDU, CSU hat in Großstädten ein Problem. Das erleben wir überall. Das ändert sich gerade deshalb etwas, weil die SPD enorm an Bedeutung verloren hat. Ja,
Ja.
also ich meine, wenn wir uns mal überlegen, gucken uns die Umfragen an. Wenn auch heute wird das nicht toll werden, ja, dann frage ich mich natürlich auch, woraus ziehen die eigentlich noch ihre Bedeutung? Aber in den Städten funktioniert das in Teilen immer noch. Aber wir haben im Ruhrgebiet zum Beispiel, gelingt es der CDU inzwischen, Städte zu gewinnen, was früher undenkbar gewesen wäre. Als Ruhrgebiet, da konnten sie Besenstiel aufstellen, SPD dran schreiben, der wurde gewählt. Das ist heute nicht mehr so. Ja, dann kommen Würzburgs OB. Ja, richtig. Das ist dann wieder. Ich nehme mal ein anderes Beispiel. Ich habe in Bonn studiert. Und Bonn war immer schwarz. Es war immer eine feste CDU-Domäne. Bis irgendwann das studentische Klientel sich da durchgesetzt hat, auch in Bonn angemeldet hat, da wahlberechtigt wurde. Und wir in Bonn das erleben können, was wir in vielen Universitätsstädten erleben, dass die grünen Oberbürgermeister, das ist ja nichts Besonderes mehr. Es ist in Aachen lange so gewesen, es ist in Freiburg so, hier jetzt das Beispiel Würzburg wurde genannt. Das ist natürlich so, weil die Grünen auch eine sehr großstädtische Partei sind.
Ja, und ich finde auch, also das ist ja das, was mir persönlich an meiner Partei gefällt, tatsächlich, dass die eben von dem, dass sie sich eben so wahnsinnig auf diese evidenzbasierte und wissenschaftsbasierte Kommunikation im Prinzip. Also das ist das, was mich am Ende des Tages einfach auch überzeugt hat, zu sagen, okay, wir erkennen den Klimawandel an und wir glauben an die Wissenschaft. Wir glauben daran, was die Wissenschaft uns vorgibt und stellen das nicht in Frage. Und da, nach dem richten wir unsere Politik aus. Und auch im Europaparlament sind ja die Grünen die, die am meisten diese akademischen Kräfte haben, die eben aufgrund von wissenschaftlichen Fakten eben.
Haben Sie eigentlich mitbekommen? Das fand ich sogar eine schöne Nachricht, weil auch wenn es gut für die Grünen war, dass in England bei einer Nachwahl in Manchester die Grünen da das Mandat gewonnen
Ja,
haben.
zum allerersten Mal.
Ja, weil jeder dachte, jetzt kommt dieser. Ich meine, man muss doch nur mal über Folgendes nachdenken. Der Farage belügt die Wähler beim Brexit. Die stimmen für den Brexit. Die leiden jetzt unter den Folgen des Brexit. Und jetzt gelingt es diesem Typen wieder, diesem notorischen Lügner, eventuell Prime Minister zu werden. Das ist doch alles zum Verzweifeln.
Ja, ist
Und
es nicht,
insofern war
ja.
das eine gute Nachricht.
Ja, aber ich finde es generell so völlig absurd. Also jetzt ich in Anbetracht dessen, was eben gerade irgendwie auch so passiert, so irgendwie ich möchte nicht auf die CDU so einhauen, aber jetzt ganz ehrlich, Frau Reiche sagt irgendwie, dass alles teurer wird, ist eine Verhetzungskampagne. Dann kommt der Iran-Konflikt, der jetzt wirklich nicht überraschend war, wo wir alle gewusst haben, das wird passieren, das kommt.
Aber nehmen Sie, ich sage nur ein Beispiel dazu. Guter Freund von mir, er rechter Flügel der CDU, schreibt mir heute eine WhatsApp mit einem Schild von einer Tankstelle und sagt: Freu dich schon mal, wenn du zurückkommst nach Deutschland. Und dann habe ich zurückgeschrieben, habe gesagt: Mich interessieren die Spritpreise nicht mehr. Sie sind mir egal. Ja, ich bezahle eher im Gegenteil, der Preisunterschied, den ich als Elektrofahrer jetzt zu einem Verbrennerfahrer habe, ist noch viel höher als vorher. Ja, und dieser Irrsinn, dieser irrationale Irrsinn, das ist ja alles Irrsinn, der macht mich wahnsinnig. Und
Was
das hat
mich
einen.
wahnsinnig macht, dass es schon wieder heißt, also die Grünen sind schuld, dass jetzt der Benzin, wo ich mir denke, so, an was sind wir denn noch alles schuld? Sind wir jetzt dran schuld, dass der Trump den Iran bombardiert und dass die Straße von Hormuz zu ist? Wo ich mir denke, so, und jetzt kommt's, ja, und die ganzen Abgaben, die ja der Staat draufschlägt, wo ich mir denke, ja, aber das war auch schon vorher da, deswegen ist der Preis jetzt nicht höher. Ja, also wo ich mir einfach denke, Leute, können wir mal bitte mal wieder sachlich diskutieren? Und das vermisse ich auch so, dass man
Ja.
überhaupt nicht mehr sachlich diskutieren kann
Wenn du
über
willst.
tatsächliche Thematiken und sondern das eigentlich alles nur Empörung und Ideologie ist.
Ja, Empörung, Ideologie, das ist übrigens das, was mich in den letzten 3 Wochen an dem wahrnehmbaren für uns, also außerhalb Baden-Württembergs lebenden Menschen, wahrnehmbaren Wahlkampf furchtbar genervt hat. Ich fand das nicht korrekt. Mir ist es auch ganz egal, wie Özdemir mir darauf reagiert hat. Ich fand es generell nicht korrekt, weil nämlich zwei Dinge zu kurz kamen. Also eine ist, ich habe kein Thema in Baden-Württemberg wahrgenommen. Keins. Kein einziges. Nun lebe ich da nicht. Vielleicht habe ich es deshalb nicht wahrgenommen. Und das Zweite, was ich noch viel faszinierender fand, jeder, der da so aufeinander einkloppt, weiß doch, dass ab morgen sitzen die da und müssen mit einer Landesregierung zusammen
Ja,
machen.
ja.
Wie kann man denn so irre sein? Warum schaffen wir es nicht, tatsächlich inhaltlich über Lösungswege zu reden? Warum reden wir nicht, wie wir, und das ist ja Politik, wie wir Verhältnisse regeln? Und da haben wir dann verschiedene Denkansätze und dann reden wir darüber, dann diskutieren wir darüber und dann finden wir eine Lösung oder eine Mehrheitsentscheidung. Nein, heute Empörung, Aufregung, das ist ja alles ein Skandal und
Ja,
es
aber auch eben, und da kann ich jetzt wiederum sagen, das hat mich geärgert. Natürlich fällt mir das dann mehr auf, auch bei uns im Wahlkampf. Hat jetzt dann zum Beispiel die CSU von irgendwelchen Landtagsabgeordneten irgendwelche SharePics gepostet. Wenn du die Grünen wählst, kannst du auch gleich deinen Autoschlüssel mit abgeben. Wo ich mir auch denke, können wir mal über Inhalt reden? Können wir jetzt in der Zeit wirklich mal über Inhalte reden, dass es tatsächlich, dass, wenn es so weitergeht, dass einfach die Benzinpreise steigen, dass das total asozial ist für Leute, die wirklich wenig verdienen und aber trotzdem zu ihrem Arbeitgeber fahren müssen und tanken müssen, können wir jetzt da mal über logische und gute Lösungen nachdenken, wie wir dieses Problem in den Griff bekommen und nicht ständig so eine populistische Scheiße zu erzählen. Und insbesondere kommt es dann eben wieder von Leuten, mit denen ich demnächst zusammen im Gemeinderat sitze, wo ich mir denke, so, hältst du das wirklich für klug, so zu kommunizieren?
Die werden ganz normal mit ihnen umgehen. Sie werden völlig verwundert sein, wie freundlich die dann sind, weil dann ist man ja quasi Kollege, ja, und dann ist man freundlich miteinander. Das heißt, man sagt guten Tag und auf Wiedersehen. Die meisten reden ja nicht mal quer über die Fraktionsgrenzen hinweg mit anderen. Und was übrigens gar nichts mit Bösartigkeit, sondern mit Unsicherheit zu tun hat, weil die einfach nicht wissen, wie sie damit umgehen
Ja,
sollen.
aber wir sind ja jetzt hier.
Ich mache mir einfach, und da, wir kommen immer wieder zu dem gleichen Punkt, ich mache mir enorme Sorgen. Gerade deshalb, weil ich ja selber mich enorm schwer tue, noch irgendwas, wenn es um Personen geht, rechtfertigen zu können. Also nehmen wir mal ein Beispiel, weil Sie die ja alle lieben. Ich will jetzt gar nicht inhaltlich darüber
Ja.
reden, aber wie kann ich jemanden zur Ministerin in einem Bereich machen, die offensichtlich Kommunikationsprobleme hat? Die hat Kommunikationsprobleme. So, Politik ist Kommunikation.
Ja.
Da kann ich doch nicht, ich verstehe das nicht. Ich habe überhaupt nichts gegen die Frau, aber ich frage mich immer, da sitzt jetzt eine, die offensichtlich Probleme hat mit Menschen,
Zu
ja,
sprechen.
vernünftig zu kommunizieren, also diese Dinge rüberzubringen. Und ich meine, wenn sie dieser irrsinnige Krieg, der da gerade geführt wird, ja, der wird uns wirtschaftlich noch tief treffen.
Ja.
Ja, wenn er nicht schnell zu Ende ist. Der wird alles das, was wir an Wirtschaftswachstum generieren wollten, dieses Jahr vernichten.
Ja.
Ja, und wir wissen, ich habe das Beispiel eben mit der Elektromobilität genannt. Wir wissen, dass einer der Auswege aus dieser Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen besteht. Und dann kommen, egal was da gemacht und angepackt wird, wird so verkauft, dass jeder das Gefühl haben muss, ah, es geht also wohl doch wieder darum, fossile Brennstoffe, und das ist irre.
Ja, das ist ja genau. Daran verzweifle ich ja gerade. Und dann denke ich mir immer, sie weiß doch ganz genau. Ich meine, Sie hat ja einen Punkt. Wir haben im Moment ein Problem mit den Netzen, aber das liegt ja nicht daran, dass die regenerativen Energien so gut performen, sondern es liegt daran, dass die Netzbetreiber die Netze nicht ausgebaut haben. Daran liegt das. Und dass man auch die Bevölkerung bei dem Netzausbau nicht immer so mitgenommen hat. Und dass dann natürlich Leute immer wieder gesagt haben, wir wollen das nicht, wir wollen das nicht. Wenn man die Bevölkerung mitnimmt und wenn man natürlich auch das sagt, hey, das ist ein demokratischer Prozess und jeder kann vielleicht daran partizipieren und es ist nicht mehr zentral gesteuert und wir nehmen die Bevölkerung eben mit, dann hat man da ja eine ganz andere Basis, auf der man aufbauen kann. Aber es wird eben nicht gemacht. Es wird eben wieder zentralisiert und dass man jetzt sogar den Leuten, die eben eine Solaranlage auf dem Dach haben, sagt, nee, das lohnt sich jetzt bald nicht mehr für euch. Das passt alles in so ein schreckliches Bild, was man von dieser Regierung halt mittlerweile gewonnen hat. Also für mich ist es wirklich so, diese Regierung, deren einziger Zweck ist es, die großen Unternehmen und deren Strukturen und deren Pfründe zu sichern und die Bevölkerung in jeglicher Hinsicht reinzuhetzen, auszunehmen, auszubluten. Da passt jetzt auch, dass eben, wenn die Leute in die Grundsicherung reinrutschen, dass sie dann eben, dass die ganzen Grenzen für das Vermögen, was man haben kann, runtergesetzt worden ist und dass man an die ETFs rangehen soll. Da sagt man auf der einen Seite, liebe Leute, bitte, bitte sorgt selber vor, weil man kann sich nicht mehr drauf verlassen. Aber wenn ihr dann mal in eine blöde Situation kommt, also sprich mal einen Unfall habt oder was weiß ich, oder eben gekündigt werdet, weil euer Job halt von KI übernommen wird, dann geht ihr aber bitte erstmal an eure Altersvorsorge.
Ja, ich glaube, dass wir eins erleben, das hat viel, viel damit zu tun, was Sie eben gesagt haben. Wir erkennen offensichtlich nicht mehr die Probleme wirklich, sondern rennen den Narrativen nach. Und wenn Sie sehen, wer Narrative bildet und wie erfolgreich das ist, also wenn wir uns mal ernsthaft mit diesem ganzen großen Meinungsapparat rund um die AfD beschäftigen, dazu gehören News, dazu gehören aber auch die Springerblätter, dann können Sie im Großen und Ganzen eins erkennen. Da ist ja kein einziger sachlicher Vorschlag, irgendwas zu tun. Es ist nur Negativreden, es ist nur Schimpfen, es ist nur Hetzen, es ist, wenn ich mit Leuten, von denen ich befürchte, dass sie schon dabei sind, dahin zu kippen, oder auch wenn ich mit Leuten in meinem privaten Umfeld rede, die nicht so viel Gedanken sich über Politik machen, und sie hören dann teilweise diese Narrative, wie die wiedergegeben werden, dann in Wut umschlagen, und dann kommt dieser ganze uninteressante, also für Sachlösung uninteressante Bullshit, dann fragt man sich, mein Gott, Leute, das hilft euch doch überhaupt nicht weiter. Ja, damit lösen wir kein Problem. Wenn ich die AfD höre, also es wird der rechtliche Rundfunk angegangen, die GEZ wird angegangen, natürlich alles mit System, ja, aber das ändert nichts, weil es wird geschimpft, dann wird über die Asylanten geschimpft, über das Bürgergeld. Es wird immer nur gesagt, das muss weg, das muss weg, das muss weg. Wenn ich dann aber frage, ja, was soll denn dann kommen? Ja, dann kommt nichts mehr.
Ja.
Und
Ja, aber was ist denn der Sinn dahinter? Was ist denn die Agenda? Ich meine, ich betreibe doch nicht Kulturkampf, wie er gerade betrieben wird, irgendwie aus Jux und Dollerei. Also ich habe meine Schlüsse schon, ne? Aber was sagen Sie dazu? Warum betreibt, also wenn ich jetzt meine Schlüsse, dann würde ich ja sagen, also dann muss ich ja wirklich sagen, dann halte ich Merz und Linnemann und Klöckner und Spahn und so weiter für schlechte Menschen. Tatsächlich für schlechte Menschen, die nicht zum Wohle des deutschen Volkes agieren.
ja, ich würde, das ist ein Fehler, den viele auf der Linken machen. Und was ich leider, oh, einen Moment mal, ich weiß nicht, will ich dann, lass mal. So, wenn ich hier lese, und das kriege ich ja viel auch unter meinen Videos, da wird die CDU zu so einer Art besseren AfD gemacht. Leute, das ist schief. Also da könnt ihr meine Partei noch so sehr hassen. Das ist sowas von mega schief, weil die Grundvoraussetzungen ganz andere sind. Komplett anders. Ja?
Ja, nee, aber ich, was?
Nein, die CDU, das ist genau der Unterschied. Die CDU fällt auf die Narrative rein und glaubt, sie müsste sie lösen. Aber die CDU und noch nicht mal alle in der CDU. Die CDU bildet keine Narrative, sie arbeitet nicht mit Narrativen. Sie versucht, diese so aufgebrachten Probleme, ich komme nochmal auf dieses alberne Heizungsgesetz, das wird dann als Riesenproblem verstanden. Herr Spahn ist eine Ausnahme. Das wird dann als Riesenproblem verstanden. Oh, das Heizungsgesetz und Springer jagt uns und alle jagen uns. Und dann denken die, das muss weg. Und dann stehen die da wie Honigkuchenpferde und sagen, ja, das ist jetzt weg, der Heizungskeller gehört wieder dir. Und wundern sich, dass das eigentlich gar keinen mehr interessiert, weil das Heizungsgesetz war nur ein Narrativ, bestimmten Leuten ans Zeug zu flicken. So kann ich aber keine erfolgreiche Politik machen. Aber, und das
Aber
ist der
das Narrativ
Unterschied.
hat doch die CDU und die CSU geprägt. Habecks Heizungskammer.
Die CDU, ja, das ist aber das. Wie funktionieren demokratische Parteien? Demokratische Parteien funktionieren so, dass man letztendlich sagt, wir sind ja eigentlich Zweckverbände, um Wahlen zu gewinnen. Sind wir alle. Ja, also ist albern, auch die Grünen arbeiten, weil sie Wahlen gewinnen wollen, weil sie nämlich was verändern wollen. Und auch die FDP und die SPD,
Ja, aber da gibt es ja
die
eben
machen
dieses
das. Ja,
Warum, was dahinter steht. Also ich meine, bei der
aber.
FDP habe ich dieses Warum, bei den Grünen habe ich das Warum, bei der SPD kann ich mich an ein Warum erinnern. Im Moment muss ich ganz ehrlich sagen, das Warum der CDU und der CSU fällt mir gerade schwer, wenn ich irgendwie
Aber
denke, dass die irgendwas Positives für die Bevölkerung machen wollen.
Sie sind aber doch eine politisch gebildete Frau. Und jetzt überlegen wir uns doch mal, was ist das Wesensmerkmal der CDU gewesen? Immer. Das Wesensmerkmal der CDU war immer sachlich und möglichst geräuschlos mit einem konservativen Grundton Probleme abzuarbeiten. So, das war immer das, was die CDU war nie eine ideologische Kraft, nie. Ja, so, das haben die gemacht, das hat auch immer gut funktioniert. Jetzt kommt aber was und das ändert die Sache. Wir reden jetzt nicht mehr über wirkliche Probleme. Ja, natürlich will die CDU nur Macht, jeder, der Politik macht, will nur Macht, weil ohne Macht kann ich nichts verändern. So. Jetzt reden wir aber nicht mehr über wirkliche Probleme, jetzt reden wir über Narrative. Ja, so. Das heißt, wir reden über Quatsch. Und wenn ich über Quatsch rede, dann hilft es mir auch nichts, wenn ich diesen Quatsch dann vermeintlich löse im Sinne derer, die den Quatsch aufgebracht haben, sondern ich sitze da und sage, ja, aber ich habe doch jetzt das Heizungsgesetz geändert. Wo ist denn jetzt der Jubel? Ja, und da ist kein Jubel. Und Sie erkennen auch, dann machen Sie eine Frau zur Ministerin, die aus einem gewissen beruflichen Bereich kommt. Ja, so. Und sagen so, wir haben das Problem, das wissen wir auch. Wir haben das Problem mit den Energiereserven, vor allen Dingen in den sogenannten berühmten Dunkelflauten. Haben wir. Jetzt können Sie das ja auf verschiedene Art und Weise angehen. Wenn ich aber jemanden da habe, der aus dem Versorgerbereich kommt, beruflich, ja, gut. Ich komm aus dem Versorgerbereich, beruflich, ja, was erwarte ich denn dann, was dann passieren soll?
So, und was ist jetzt das Why und was ist das Warum? Was ist die Agenda noch von der CDU aktuell?
Ja, nochmal,
Was wollen die gerade
Agenda,
umsetzen?
Agenda ist, wir lösen Probleme, tatsächliche Probleme. Das
Miete, Bildung, Kita-Plätze, Gesundheit, Versorgung, Pflege, CO2. Wir haben ganz viele Probleme, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die CDU und auch die CSU, ich meine, das haben wir ja gesehen beim Parteitag, was kam raus? Wir in München finden sie keine Wohnung, sie finden keinen Kita-Platz, sie zahlen 800 bis 1200 Euro für ein U3-Kita-Krippenplatz etc. pp. Und was kommt raus? Was sind die beiden Sachen? Abschiebung und Mini-Reaktoren, ja, wo man sich denkt, sag mal, habt ihr sie nicht alle?
Ja,
Habt ihr sie nicht alle?
Sie haben doch recht. Ich bin ja bei Ihnen. Ich sehe das genauso.
Und dann wählen die Leute hier, wo ich mir denke, ja, wollen wir jetzt demnächst ein Mini-Atomkraft bei uns auf dem Marktplatz haben? Herzlichen Glückwunsch.
Ja. Die Mini-Atomkraftwerke, die es nicht gibt, die gar nicht.
Ja, genau, in 20 Jahren dann. Dann vielleicht.
Ja, genau. Ganz genau. Aber Sie müssen, das ist ja genau das, was ich sage. Wenn Sie die Migrationsfrage für die Mutter aller Probleme halten, weil das diejenigen, denen Sie ja nachfolgen, weil Sie vermeintlich glauben, dass wenn Sie denen folgen, Sie ja Probleme lösen, die da wären, dann kommt da genau sowas raus. Das ist Quatsch.
Ja, aber wissen Sie, ich meine, das Ganze fing ja mit diesen Pegida-Märschen an und diesen Montagsdemonstrationen, wo irgendwie ein paar Hanseln durch die Gegend gelaufen sind und die man irgendwie für total wichtig gehalten hat. Aber die Millionen, die auf der Straße waren, die gegen rechts demonstriert haben, das interessiert einen nicht. Die offensichtlich viel mehr sind und wo es ja auch eine Mehrheit und immer wieder auch ja auch in den Studien rauskommt, dass die Leute wünschen sich, dass die CDU wieder zur Mitte wandert. Die Leute sagen, wir wollen eine Trennung von der AfD. Wir wollen nicht, dass ihr mit denen zusammenarbeitet. Ja, es ist klar. Für uns entscheidend, für unsere Wahl, dass ihr nicht mit denen zusammenarbeitet. Und irgendwie habe ich so die ganze Zeit das Gefühl, die CDU oder auch die CSU denkt sich so.
Aber machen wir doch mal Folgendes. Und auch das sage ich ja immer wieder. Das ist jetzt nichts sensationell Neues. Wenn die CDU mit der AfD zusammengeht, ist die CDU Geschichte. Ist Geschichte. Ja, sie würden den größten Massenexodus an Parteimitgliedern und Funktionären erleben.
Ich bin da völlig bei Ihnen. Trotzdem und fühlen sich ja immer wieder gerade auch Menschen, die man kennt, Führungspersönlichkeiten, die man kennt, immer wieder berufen, auch zu sagen, wenn die CDU mit der AfD zusammenarbeitet, dann treten sie aus der Partei aus. Das bedeutet ja, dass es durchaus Menschen gibt, die das für eine Möglichkeit halten, weil wenn ich, also das wäre so genauso wie wenn, also wenn ich würde niemals auf die Idee kommen, heute zu sagen, wenn die Grünen mit der AfD zusammenarbeiten, trete ich aus der Partei aus. Selbstverständlich würde ich das, aber das ist in so einer völlig irrationalen Geschichte, dass die Grünen jemals mit der AfD zusammen irgendwas machen wollen würden, dass ich das ja gar nicht sagen muss. Aber wenn jetzt Leute von der CSU oder von der CDU immer wieder sagen, Leute, wenn ihr das macht, dann bin ich raus, dann ist es ja schon so, dass es da die Befürchtung gibt, dass man darüber nachdenkt.
Das ist in meinen Augen ein unzulässiger Schluss. Ich glaube, das Hauptproblem ist natürlich, dass die CDU, also der Grundfehler, der gemacht wird, allgemein, der Grundfehler, der gemacht wird, ist zu glauben, die AfD sei eine bürgerlich-konservative Partei, die AfD ist eine faschistische Partei, die hat überhaupt nichts mit bürgerlich und sonst was zu tun. Wenn ich aber immer wieder, im Übrigen auch wieder von den gleichen Leuten erzählt kriege, ja, wir haben ja eigentlich bürgerliche Mehrheiten und jetzt macht die CDU linke Politik. Das kommt nicht aus der CDU, das kommt aus dem Springer Verlag, das kommt aus so an sich ja uninteressant. News ist völlig uninteressant. Das ist nur interessant, weil die CDU-Bundestagsabgeordneten das alle konsumieren. Dann wird auch da das Narrativ gesetzt, ähnlich wie dieses Narrativ von der Mutter der Probleme, nämlich der Migration. Ja, das sind alles Narrative. Es ist Bullshit. Und wir oder viele denken dann, sie müssen auf diesen Bullshit reagieren. Anstatt jetzt zu sagen, ja, wenn 25% AfD wählen, dann sind diese 25% offensichtlich ja bürgerlich. Und die wollen ja keine links, das sind nicht meine Worte, linksgrüne Politik, und jetzt macht die CDU mit den anderen, und deshalb ist das falsch, dann ist das ja genau dieser Trugschluss. Nein, die 25% sind draußen.
Die
Die haben sich
25%.
verabschiedet. Die haben sich verabschiedet.
Ja, aber da muss
Die haben
man
mit
auch ganz
unserem
ehrlich mal
Staat nichts
sagen,
mehr zu tun.
die wissen auch gar nicht, was rechte und linke Politik ist. Ich stelle das ja immer wieder fest, wenn ich mit Leuten darüber diskutiere, die irgendwie mit mich anschreiben. Es gibt, die haben keine Ahnung, von was sie da sprechen. Also die wissen nicht, was links ist. Für die ist links mal grundsätzlich, ich will dich enteignen. Und für die ist rechts irgendwie, dass endlich die deutsche Bevölkerung irgendwie Geldquellen auftut und ihnen auf einmal dann das Geld zukommt, als ob das jemals der Fall war, dass wenn ein Arbeitsloser nicht mehr 515 Euro bekommt, sondern jetzt nur noch 499 Euro, dass dann diese Differenz unter den Deutschen aufgeteilt wird. Also die Bevölkerung hat keine Ahnung, was rechte und linke Politik tatsächlich ist. Bin ich der festen
Natürlich haben die
Überzeugung.
keine Ahnung. Ja, ist auch so. Aber nochmal,
Und
das
bei der
Problem, was
AfD
wir
haben sie erst recht keine Ahnung, was es ist. Die haben ja noch nicht mal ansatzweise das Parteiprogramm gelesen.
Ja, und dann wüssten die nämlich, das sage ich Ihnen jetzt mal, ich habe das nämlich gemacht. Die AfD findet, dass wir das Kaiserreich nicht genügend loben. Ich wollte das nur mal erwähnen. Das stimmt, steht da, können Sie nachlesen. So, wenn ich genau das, also Sie reden mit Bundestagsabgeordneten und dann reden kluge Leute und dann reden sie über die Mutter aller Krisen und Probleme, also über die Migrationsfrage. Und sie merken, dass sie von denen eigentlich genau das erzählt kriegen, was sie auch eher von den Leuten erzählt kriegen, die sie nicht für besonders politisch schlau halten. Oder das, was in der Bildzeitung steht. Und ich schaue raus, eben schrieb hier irgendjemand, unser Hauptproblem ist Integration und nicht Migration. Ich sehe das ganz genauso. Und ich diskutiere aber 90% meiner Zeit über diese Mutter aller Probleme. Die Mutter aller Probleme ist aber eine ganz andere. Das ist die Klimafrage. Das ist die Mutter aller Probleme. Ja, und ich würde immer sagen, wie gehen wir damit um? Und wie finden wir da Lösungen? Und nein, die Mutter aller Probleme ist die Migrationsfrage. Und ich überlege mir dann, ich gehe dann weiter in dem Spiel und frage mich ja, was bedeutet denn jetzt der Krieg im Iran? Das kann ich Ihnen sagen, wenn das nicht schnell zu Ende ist, neue Flüchtlingsströme. Und dann tun die Leute immer, na, das ist ja alles irre. Dann tun die Leute so, als wäre es eine politische Entscheidung, ob Flüchtlinge hier hinkommen. Nee, Flüchtlinge kommen einfach. Flüchtlinge kommen einfach.
Die kommen
So.
einfach und man kann das auch nicht feiern, wenn man weniger Asylanträge bekommt, weil es sind ja nicht weniger Flüchtlinge, sondern diese Menschen sind einfach in anderen prekären Verhältnissen. Punkt. Wo ich mir immer denke, Leute, können wir, also das kann man doch, also jeder, der bis drei zählen kann, muss das doch durchblicken.
Ja, ich sehe das auch so.
Also
Ich bin
entweder
auch
sind
ein
die Leute in
Restaurant drüber.
prekären Verhältnissen oder sie sind im Mittelmeer ersoffen. Die beiden Möglichkeiten
Ich
gibt
bin
es.
nochmal, da rennen Sie bei mir offene Türen
Ja.
ein. Ich brauche auch gar nicht, wenn jemand vor Krieg flieht, dann flieht er vor Krieg.
Ja.
Und wenn ich diese Fluchtbewegung sehe, oder andersrum, wenn ich jetzt sehe, was da passiert, dann weiß ich, was das für eine Konsequenz haben kann.
Ja, und man
Und
muss
wenn
ganz ehrlich gestehen, also ich meine, das, was wir jetzt gerade sehen, wieder an Flucht durch Ukraine, durch verschiedene Krisengebiete, die es in der Welt gibt, das ist alles Firlefanz, wenn der Klimawandel richtig
Ja,
zuschlägt.
brauchen wir ja
Da
gar
muss man mal ganz ehrlich
nicht.
sagen, dann wird
Ja,
es richtig heftig.
da hat der Carsten Schwanke, dieser Meteorologe, interessanterweise kommt er aus dem Osten, aus Magdeburg, glaube ich, ja mal was Tolles gesagt. Er hat gesagt, da wird in 2050, ich werde das nicht mehr erleben, aber dann wird sich genau diese Flüchtlingsfrage und die Migrationsfrage viel dramatischer und neu stellen, aber hat er dann hinzugefügt, das Interessante ist, dann sind wir die Flüchtlinge. Und wenn ich habe jetzt letzte Tage gelesen irgendwo, da gibt es eine Studie der Uni Würzburg, glaube ich, der Uni Würzburg dazu, wie sich Franken entwickelt, wenn die Erderwärmung weitergeht. Ja, wie dann Franken aussieht, welche Früchte da wachsen, wofür das gut ist und wofür das schlecht ist und, und. Und ich habe gedacht, das sind eigentlich die Fragen, mit denen wir uns beschäftigen sollten. Wir beschäftigen uns mit Scheinkrisen, die uns immer wieder eingeredet werden und die teilweise, wenn ich Ad-hoc-Krisen nehme, ja, entschuldigen Sie, als Leute sich aufregten letzte Woche über die steigenden Spritpreise, dann hab ich gedacht, das war doch klar. Da gibt es einen Krieg, das heißt, dann machen die jetzt erstmal, hui, jetzt ist Benzin knapp, jetzt erhöhen wir erstmal die Preise. Das heißt,
Obwohl das Benzin ja längst da ist, ne?
das, was wir schon gebunkert haben, verkaufen wir jetzt zu viel höheren Preisen, machen wir einen schönen Schnitt. Das ist der erste Schritt. Der zweite ist aber, die Nachbeschaffung wird wirklich teurer.
Ja.
Ja, war absehbar. Straße von Hormus, das geisterte schon vor 50 Jahren, da war ich noch Schüler, immer wieder hieß es, was ist, wenn die Straße von Hormus zumachen? Ja, das sind alles Dinge, und dann sitze ich da und sage, na ja, ich habe doch damals oder sagen wir es andersrum, als Elektrofahrer interessiert mich das nicht.
Ja.
Und das ist einer der Gründe gewesen, dass man das gemacht hat. Dass man genau sagt, man will von diesem Dreck nicht mehr abhängig sein.
Aber wie kann sich dann ein Herr Merz mit einem Vertreter aus Norwegen, ich glaube, es war sogar der Präsident von Norwegen, hinstellen und sagen, ja, man müsse ja mal schauen, ob irgendwie Elektromobilität überhaupt marktreif ist, wo man sich einfach denkt, wie, warum? Warum? Und warum beschäftigt sich die CDU nicht mit diesen so dringenden Themen?
Ich erzähl mal von einem mir sehr gut bekannten Journalisten aus dem Umfeld der CDU, der Mitte-CDU. Er hat mal erzählt, dass er ich glaube, auf der IAA, irgendwo so eine Automesse, war am Stand bei Mercedes. Da war der eingeladen und, und. Und dann hat dem ein Vorstandsmitglied gesagt, Leute, wir bauen hier inzwischen die modernsten Elektroplattformen der Welt. Wir sind wieder Marktführer. Und dann kommt ihr um die Ecke, also ihr Bundesregierung, kommt um die Ecke und erzählt wieder das Aus vom Verbrenner aus. Ihr haut uns in die Kniekehlen, weil ihr, was macht ihr? Man folgt wieder einem Narrativ. Ja, das ist das Narrativ zu glauben, Die Automobilindustrie hätte unter dem Verbrenner ausgelitten. Eigentlich leidet die darunter, dass es das nicht 20 Jahre früher gibt.
Ja.
Ja, die Automobilindustrie leidet unter einem Dieselskandal
Aber dann
heute noch.
erklären Sie mir doch mal, warum das so gemacht wird.
Ja, das hängt wieder damit zusammen, ich mache immer gerne das, was ich immer gemacht habe, dann muss ich ja nicht neu denken.
Ja,
Ja,
es ist
das ist
eine,
ja,
mir kommt so
ja
vor,
das.
als wäre es eine Vendetta gegen Habeck. Also oder nach wie
Das
vor
kann ich.
gegen den
Nein,
Grünen.
man sollte den Habeck auch nicht für bedeutender halten, als er ist. Ich glaube
Naja.
einfach, das sind die. Ja, sei ihnen ja gegönnt,
Ja,
aber.
also ich muss sagen, ich glaube, es gibt keinen Politiker, der so häufig von der letzten Regierung, keinen Politiker von der letzten Regierung, der so oft in der neuen Regierung, wo er nicht mehr Teil der Regierung und nicht Teil der Opposition ist, immer noch genannt wird. Also sind wir mal ganz ehrlich. Also wie oft jetzt eben Habecks Heizungshammer und jetzt haben wir das und so weiter. Also mal ganz ehrlich, also ich meine, das ist ja nicht so, dass wir diesen Fetisch haben, sondern das hat ja eher die CDU hat ja diesen Fetisch mit Herrn Habeck.
Ich habe mit Herrn Habeck überhaupt keinen Fetisch
Nee, ich
und
meine ja nicht Sie.
ja, ich weiß. Ich kann ja nur sagen, ich bin ja auch nicht alleine. Ja, ich könnte Ihnen jetzt, ich bin in mehreren WhatsApp-Gruppen, wenn Sie sehen, was da letztendlich geschrieben wird, wie man sich da aus, auch sehr bekannte Leute bei, ja, wie man sich da austauscht und dann sieht man das da genauso. Ja, wir haben, wenn wir über die CDU reden, einfach das Problem, dass irgendwann jemand auf die Idee gekommen ist und gesagt hat, die Merkel-Phase war so furchtbar, wir müssen wieder konservativer werden. Wenn wir konservativer werden, werden wir erfolgreicher. Und ich beobachte nur, dass dieses, ich werde erfolgreicher, weil ich konservativer werde, unendlichen Erfolglosigkeitsstory wird. Ja, ich erlebe ja keine Erfolge. Ich erlebe ja nicht, dass derjenige, der das Ergebnis der AfD halbieren wollte, man muss es nur richtig machen, die immer stärker werden lässt. Und die CDU, entschuldigen Sie, immer schwächer. Wir wissen doch, hat uns unsere Stiftung gegeben, die KAS. Wir wissen, dass der Entschließungsantrag mit der AfD uns 4 bis 5% der Stimmen bei der letzten Bundestagswahl gekostet hat.
Die KAS hat auch
Dann
herausgefunden,
wissen
dass
wir.
wenn die konservativen Rechte Narrative übernehmen, das am Ende ist auch. Also das ist ja auch sowas. Aber warum wird denn da nicht mal gesagt, okay, wir sind vielleicht auf dem falschen Dampfer, wir gucken jetzt mal, dass wir das Ruder rumreißen? Weil ganz ehrlich, ich würde mir sehr wünschen, wenn wir natürlich eine wahnsinnig progressive Regierung hätten, aber sind wir realistisch, es wird so schnell nicht kommen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich mache mir verdammte Sorgen, was eben gerade mit der CDU abgeht, weil ich habe Angst, dass die Mitte damit auseinanderbricht, wenn die so
Ja,
weitermachen.
aber das Mitte auseinanderbrechen, das könnte nur passieren, und auch da wiederhole ich mich, wenn die CDU sich spaltet. Das ist ja genau das. Ja, ist so. Wir hängen auf Gedeih und Verderb zusammen. Und wenn wir uns spalten, dann haben sie genau das, was sie nicht wollen. Ja?
Ja, aber wen
Und
wählen
dann.
Sie? Also jetzt, wenn Sie jetzt mal ein
Aber
Bürger
fangen
sind,
wir doch
der
mit.
eben, wen wählen Sie denn jetzt noch? Also wenn Sie sagen zum einen die
Ich wähle
CDU.
CDU. Ich
Ja
wähle
klar, aber jetzt,
CDU.
aber wenn Sie jetzt nicht bei der CDU sind und eben sagen, ich war eigentlich immer ein CDU-Wähler, die möchte ich aber nicht mehr wählen, weil das, was die gerade machen mit der Energiewende, mit dem Klimawandel, das ist nicht mehr mein Ding. Die SPD kann man auch nicht mehr wählen, weil das ist ja, für was gibt's die noch? Die Grünen können Sie als CDU-Wähler nicht wählen, weil da hat ja die CDU jahrelang gesagt, die sind Idioten. Die Linken können Sie auch nicht wählen. Und die FDP? Also wen wählen Sie denn noch?
Also ich kann Ihnen sagen, also da kann ich jetzt nur für mich sprechen, ich könnte jede demokratische Partei wählen. Ja, ich hätte kein Problem damit, habe ich auch schon gemacht, FDP zu wählen. Ich hätte kein Problem damit, SPD zu wählen. Ich hätte kein Problem damit, Grüne zu wählen. Hätte ich überhaupt kein Problem mit. Und ich glaube, auch das ist wichtig zu erkennen. Gibt es übrigens auch eine Umfrage der KAS zu. Wie ist das? Wie? Oh, nee, das war, glaube ich, Forsa. Wie ist das Verhalten derjenigen, wenn sie, der Wähler, wenn sie eine Zweitpartei angeben müssen? Dann werden sie bei den CDU-Wählern kaum AfD-Leute, Leute finden, die sagen, ich wähle dann die AfD. Ja, das ist ja genau das, was ich sage. Wir reden über einen eng abgegrenzten Bereich. Der ist abgegrenzt. Der hat gar nichts mehr mit dem demokratischen Diskurs zu tun. Der ist weg. Also reden wir eigentlich, wenn wir und da liegt das Problem, weil wir keine vernünftigen Mehrheiten mehr hinkriegen für eine eindeutige Politik. Der große Vorteil der Bundesrepublik war immer, es gibt eine demokratische Regierungsalternative, die habe ich nicht mehr. Die habe ich nicht nur in Deutschland nicht, die habe ich in Frankreich und in vielen anderen Ländern. Dann glaube ich, dann ist ja genau das unser Problem. Unser Problem ist, dass 25% sich verabschiedet haben, aber diese 25% im Parlament abgebildet werden. Das ist genau unser Problem. Ja? Und was ich für ganz wichtig halte, also es ist meine Meinung jedenfalls, ich glaube, bei den Sachthemen ist es ein Trugschluss zu glauben, dass die Lösungsansätze immer so unterschiedlich sein müssen. Und wir wissen ja auch aus jeder, der in dem Parlament schon mal gesessen hat, angefangen von den Räten bis hoch zum Bundestag oder zum Europaparlament, ein Großteil der Beschlüsse wird ja einstimmig gefällt. Ja, das ist ja gar nicht diese Streitthemen, die in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, das ist ja eigentlich immer nur ein Bruchteil. Aber ich sehe dieses Problem auch. Wir haben eine schlecht ausgebildete Bevölkerung. Das sind alles Dinge, die eine Rolle spielen. Muss ich gerade mal gucken. Ich glaube, ich muss jetzt auch zum Abendessen. Die rennen hier alle schon rum, weil morgen früh geht früh unser Flieger. Und es ist hier so schön. Also jeder, der mehr.
Aber wir haben auch schönes Wetter gerade.
Ja, aber Sie können sich darauf verlassen, wenn wir wiederkommen. Ich habe mir das natürlich vorsorglich angeguckt. Ich glaube, ab Mittwoch, Dienstag wird es schon schlechter und
Weil der
Mittwoch wird.
Polarwirbel sich gespalten hat, kommt jetzt noch mal eine Kältewelle.
Ja, sehen Sie, da freue ich mich ja besonders. Ja, ich muss essen gehen. Ich sehe gerade, die Family trifft sich zum Essen. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche.
Dankeschön.
Ich glaube, Sie werden nicht besonders frustriert sein nachher. Ich wünsche Ihnen vor allen Dingen auch, dass Sie selber natürlich strahlende Wahlsiegerin werden. Ja, ich
Ich bin
will
ehrlich
naja.
gesagt, bin ich mir da gar nicht so sicher. Ich denke mir die ganze Zeit, oh mein Gott, was habe ich mir da eigentlich angetan? Jetzt,
Ja,
dann kommen ja jetzt schon die
nee.
ganzen Termine.
Ich will nachher noch irgendwann später, wenn ich noch mal dazu komme, natürlich das Video sehen, wie Sie sich feiern, wie Sie da mit Champagner stehen im Kreise der Grünen und ja und sagen, boah, war das super, ja und
Haben Sie mein Reiche-Video eigentlich gesehen?
nein, das gucke ich mir nicht an, sowas macht mich depressiv. Ja, weil
Na,
ich
ich
kann,
habe nicht
Sie
mich mit
müssen
der
das ja immer
schwarzen
sehen, Sie
Perücke.
müssen. Ja, das habe ich gesehen. Ich habe Sie mit der schwarzen Perücke gesehen, wusste, es geht gegen Katharina Reiche. Übrigens, eine Sache noch, die mir wirklich wichtig ist.
Ja.
Was wir im Übrigen auch aus Gründen der Abgrenzung zur AfD machen müssen, ist, wir müssen sprachlich, da meine ich nicht Sie, sprachlich etwas sensibler sein. Also ich finde zum Beispiel, was ich oft sehe, höre oder lese, den Namen Gaskati. Man kann über die Reiche denken, was man will. Man sollte Leute nicht so verächtlich machen, auch wenn man ihre politische Meinung nicht teilt. Das war mein Wort zum Sonntag. Ich muss ja
Ja,
mal
aber
irgendwas
Gaskati
Christdemokratisches
ist ja
sagen.
jetzt doch nicht so schlimm. Ich finde irgendwie eine Kampagne
Ja.
immer zu sagen, der schlechteste Wirtschaftsminister aller Zeiten, fand ich irgendwie jetzt.
Ach ja. Das war ja dann von. Nee, ich will jetzt nicht, also ich glaube,
Also
das da
wenn
heute
wir
noch.
uns alle als Parteien darauf einigen könnten, dass wir wieder ein bisschen besser miteinander umgehen, fände ich das eine schöne Geschichte. Aber dann muss es eine beidseitige Geschichte
Ja, aber da
sein.
schreibt jemand, das kommt von der Bild. Das würde übrigens passen. Das ist Bild-Zeitungsjargon. Das, ja, kann man nicht anders sagen. Ich sage nur, dass ich finde das jetzt auch nicht schlimm. Aber ich finde, wir reden eigentlich gerade über diese Dinge, wie heben wir alle, ja, wir Christdemokraten, wir Grüne, wir Sozialdemokraten, wir Liberale. Wie heben wir uns von diesen Ganoven ab? Und das fängt bei der Sprache an. Und deshalb bin ich da sehr viel sensibler. Ich bin auch überhaupt nicht mehr so polemisch wie früher, weil ich immer denke, nee, komm, lass es sein, du zahlst in die falsche Kasse ein. Und jetzt gehe ich essen,
Guten
freue
Appetit.
mich wieder auf Deutschland. Ich wünsche Ihnen einen strahlenden Wahlsieg heute Abend in Ihrer Heimatgemeinde. Ja, also wie gesagt, ich will Videos sehen. Ja, wirklich live an der, ne, so an dieser, da sind ja immer diese schönen Wände, so, ne, Monitore, wo dann die Ergebnisse sind. Das will ich alles sehen.
Ich glaube, sowas haben wir in Inning nicht. Oh, jetzt habe ich
Ja, das
gesagt, was
sagen
stimmt.
wir so. Eine gute Bekannte von mir, FDP, ehemalige FDP-Bundestagsabgeordnete, die kandidiert in Ampfingen, glaube ich. Und die FDP hat es ja nun sehr schwer. Und da schrieb ich dann gestern auch noch, ich wünschte ihr viel Glück und. Die Platz 1 für den Kreistag.
Ja.
Und da sagt sie, ja, es wurde schwer. Und da habe ich gesagt, so ändern sich Zeiten. Ich
Was?
glaube, jetzt die SPD entwickelt sich auch in die Richtung. Nicht gut für die Bundesregierung, weil dann denken die wieder, sie müssen sich profilieren. Und momentan brauchen wir keine Profilierung, sondern wir brauchen Sachpolitik.
Eine Frage noch, apropos FDP, Baden-Württemberg, meinen Sie, die FDP-Dame muss sich jetzt den Schädel rasieren?
Nein, nein. Ich glaube,
Die FDP kommt rein in Baden-Württemberg? Ach.
so wie ich das verstanden habe, ja.
Na gut,
Da steht dann
schade.
immer so, ja, ich muss da, man soll diese Dinge, diese Kenntnisse ja nicht weitergeben. Ich bin auch kein wichtiger Mann, als ich sie habe, aber ich habe sie jetzt nun mal. Und deshalb. Aber wie
Nächsten
gesagt, ich habe auch
Sonntag?
mit der FDP kein Problem. Ich finde einige FDP-Leute momentan sehr gewöhnungsbedürftig. Da bin ich
Ja.
dann sehr nah bei ihnen. Aber im
Ja.
Großen und Ganzen habe ich
Und
mit
ich
denen
würde
kein
mir
Problem.
wünschen, dass die FDP wieder eine wirklich liberale Kraft wäre und nicht so wie eben genauso am rechten Rand fischen würde. Ich würde mir wünschen, dass die FDP wieder für Bildung und für
Wir sollten mal über Folgendes nachdenken. Das ist übrigens eine ganz interessante Frage, weil ich den Kubicki beobachte dabei, dass er das nämlich tut. Warum gehen Parteien im bürgerlichen Bereich, wenn sie Probleme kriegen, glauben, sie verlieren Prozentpunkte? Warum radikalisieren die sich dann? Und warum rennen oder warum steigen die auf die Populisten-Narrative ein? Das ist ja ein Problem, was einige bei uns auch haben. Ah, jetzt muss ich wirklich weg. Da reden wir nächsten Sonntag drüber. Ich krieg noch das Erfolgsvideo, das Sie gewonnen haben. Und
kriegen Sie.
in dem Sinne, ich wünsche Ihnen was. Tschüss
Guten
zusammen.
Zug,
Bis
kommen Sie gut
nächste
nach
Woche.
Hause. 17 Uhr
Danke.
dann.
Ciao, ciao.
Das war Progressiv trifft Konservativ. Nächste Folge am 15.03.